Die Nachricht hat viele schockiert. Volkswagen will 3 Werke in Deutschland schließen. 10.000 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Die Krise der deutschen Wirtschaft steht also plötzlich in der heimischen Garage. Die Politik will helfen. VW-Chef Blume war einer der Geladenen beim Industriegipfel von Olaf Scholz im Kanzleramt am Nachmittag. Am Vormittag, da hatte allerdings Finanzminister Lindner gerufen, den Mittelstand. Und Wirtschaftsminister Habeck, der war bei keinem der beiden Treffen. Ist das jetzt Wahlkampf oder neue Energie für die Wirtschaft? Die drei von der Zankstelle sorgen vor allem für Kopfschütteln. Gipfel und Gegengipfel, wie zerrüttet ist die Ampel? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns aus Berlin. Das sind meine Gäste. Marcel Fratscher ist Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. Das gehört zur Leibniz-Gesellschaft und wird vor allem durch öffentliche Mittel finanziert. Michael Eilfort ist bei uns, Honorarprofessor an der Universität Tübingen und Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft, die sich vor allem durch Mitgliedsbeiträge und Spenden aus der freien Wirtschaft finanziert. Ich begrüße Eva Quadbeck, Chefredakteurin sowie Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Und Georg Ismar ist bei uns, politischer Korrespondent in der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Frau Quadbeck, wir wissen ja, dass es zwischen Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner schon länger irgendwie knirscht. Heute aber beide Veranstaltungen, vormittags der Gipfel für den Mittelstand und dann nachmittags der etwas länger angekündigte Industriegipfel. Ist das jetzt der Koalitionskrach auf offener Bühne, der offene Bruch?
Also aus meiner Sicht ist das ein Offenbarungseid der Regierung. Also wenn die Wirtschaft so in den Seilen hängt, wie das aktuell in Deutschland der Fall ist, ja, wir haben Nullwachstum. Wir haben jetzt gerade das 2. Jahr der Rezession. Das 3. Quartal war so, dass es die meisten Unternehmenspleiten seit der Finanzkrise gegeben hat. Und wenn dann die beiden inklusive des Wirtschaftsministers nicht zu einem gemeinsamen Gipfel zusammenfinden, dann ist das ein absolutes Alarmzeichen. Und einen gemeinsamen Gipfel konnten sie nicht machen, nicht nur, weil sie sich jeder einzeln profilieren wollten, sondern auch, weil es einfach keine Gemeinsamkeiten in dieser Regierung mehr gibt, auf die man sich einigen könnte. So ein Gipfel hätte ja auch vorbereitet werden müssen, beispielsweise mit einem gemeinsamen Papier, das man dann hinterher rausgibt oder sagt, hier haben wir schon zumindest den Pfad einer Lösung. Aber all das ist nicht zu sehen. Und ja, deshalb war das einfach ein Offenbarungseid heute.
Herr Ismar, wie sehen Sie es? Also, und rechnen Sie damit, dass dann trotzdem vielleicht irgendwo Lösungsansätze für die Krise der Wirtschaft aus den beiden Gipfeln rauskommen können?
Also wenn man es positiv sieht, so sagt es ja auch Finanzminister Lindner, haben jetzt sozusagen der Kanzler und er jeweils bei den unterschiedlichen Vertretern der Wirtschaft mal zugehört und nach den Erfordernissen sich erkundigt. Und wenn man das jetzt irgendwie gemeinsam zumindest einbringt, noch in die Haushaltsverhandlungen oder sich auf gemeinsame Maßnahmen einigt, weil eigentlich muss es ja schnell gehen, was für Maßnahmen jetzt ergriffen werden können. Nur das Problem ist einfach, es fehlt das Geld. Das ist ja jetzt schon bei den Haushaltsverhandlungen sehr, sehr schwierig. Und der Kanzler hat ja gesagt, das nächste Treffen mit der Industrie plant er erst am 15. November. Und bis dahin muss ja eigentlich der Bundeshaushalt schon stehen. Das heißt, da kann eigentlich gar nicht so viel passieren. Und die Wirtschaft schlägt ja wirklich jeden Tag eigentlich Alarm. Und da müsste etwas passieren. Vor allem braucht man da irgendwie ein großes Signal eigentlich, was auch mal die Stimmung in diesem Land irgendwie verbessert, dass man da vorankommt. Und das ist bisher nicht zu sehen.
Ist es vor allem die Stimmung, Herr Fratscher, die so schlecht ist? Und muss man sagen, eigentlich viele Zahlen sind jetzt auch vielleicht besser, als man auf den ersten Blick denkt. Jetzt aber hat man diese Nachricht von VW, das betrübt die Stimmung ja noch mal umso mehr. Also wie wichtig ist dann ein Signal der Politik auch für die Stimmung?
Das Signal von der Politik ist deshalb umso wichtiger, gerade in wirtschaftlich so schwierigen Zeiten. Und ich denke, die Stimmung ist deutlich schlechter als die Realität. Das heißt nicht, dass die Realität gut ist, auch ganz und gar nicht. Aber Wirtschaft ist zu 80% Psychologie. Wenn Sie als Unternehmerin und Unternehmer nicht das Vertrauen haben, dass Sie eine gute Zukunftsperspektive haben, dass Sie verlässliche Rahmenbedingungen haben, dann investieren Sie nicht. Und auch die Bürgerinnen und Bürger, und auch das sehen wir in unseren Konjunkturzahlen, konsumieren nicht oder weniger, legen das Geld lieber auf die hohe Kante, weil sie letztlich Sorge, Ängste haben über die Zukunft. Und in dieser Situation brauchen wir mehr Eigenverantwortung. Ja, die Bundesregierung zieht nicht an einem Strang, sind total zerstritten, aber auch die Opposition übernimmt nicht Verantwortung, auch für 16 Jahre CDU-geführte Bundesregierung. Die Unternehmen zeigen mit dem Finger auf die Politik, sagen, das ist eure Verantwortung, ihr müsst es machen. Aber wie wir bei Volkswagen sehen, eigentlich müssten die auch mehr über Verantwortung für ihre eigenen Fehler übernehmen. Alle sind sich einig, Europa ist schuld und gerade die verletzlichen Gruppen, also dieser Sozialstaatpopulismus, wenn wir nur das Bürgergeld kürzen, dann wäre ja genug Geld da. Also keiner übernimmt die Verantwortung, die er eigentlich hat. Und in einer solchen Situation, wenn niemand Verantwortung übernimmt, dann kommen wir auch aus dieser wirtschaftlichen Krise nicht heraus.
Herr Eifert, wer müsste denn Ihrer Meinung nach Verantwortung übernehmen? Und wenn wir jetzt mal konkret auch auf Volkswagen schauen, also was, das hat viele jetzt eben schockiert, weil man auf einmal so merkt, das ist so ein Unternehmen, wo man dachte, das ist doch so ein Fels eigentlich in diesem Land. Wenn es denen jetzt schlecht geht, dann bedeutet das ja, zieht das ja ganz viel Nachsicht. Wer hat dafür die Verantwortung? Ist es dann doch die Autoindustrie selber oder wie viel hat dann auch die Politik und wie viel könnte dann auch die Politik daran ändern?
Also sind viele, viele Köche, die den Brei verdorben haben. Ich wundere mich etwas, dass VW jetzt so eine Aufmerksamkeit bekommt. Es ist natürlich ein besonderes Unternehmen, auch besonders für das Land Niedersachsen. Aber das, was jetzt diskutiert wird bei VW, auch die Stellenstreichungen, ist ja vom Vorgänger von Herrn Blume auch schon ins Spiel gebracht worden. Er hat auch zu dessen Ablösung beigetragen. Die Warnzeichen in der Automobilindustrie sind seit langem erkennbar. Die dramatische Entwicklung hält schon seit Monaten an. Also insofern, offensichtlich hat es jetzt dieses Zeichen gebraucht. Dann finden auch plötzlich Gipfel im Kanzleramt statt. Natürlich hat die Politik schlechte Rahmenbedingungen geschaffen. Da ist nichts passiert in den letzten Jahren. Auch schon bei der Vorgängerregierung hat es den entsprechenden Stillstand gegeben, sind Reformen ausgeblieben. Die Bürger haben auch ihren Anteil, weil wir alle nicht mehr das leisten, was wir leisten müssten, um uns den Wohlstand leisten zu können, den wir gewohnt sind. Die Deutschen arbeiten besonders wenig im internationalen Vergleich. Und natürlich hat auch bei Volkswagen, hat auch das Management Fehler gemacht, allerdings auch getrieben von der Politik. Und ich wundere mich zum Teil auch, da sitzt der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, zum Teil auch jetzt ein grüner Minister, vorher ein CDU-Minister, sitzen da munter im Aufsichtsrat, haben alles mitgemacht und zeigen jetzt mit dem Finger auf irgendwelche Manager. Also man wundert sich schon, wie wenig Einsicht und Übernahme von Verantwortung da auch vorhanden ist. Aber wir müssen uns alle ein Stück weit ändern. Und weil Herr Fratscher das Konsumieren angesprochen hat, natürlich müssen die Bürger Vertrauen gewinnen und müssen wieder konsumieren, aber vorm Konsumieren steht erstmal das Leisten. Und wir arbeiten in Deutschland zu wenig. Das Arbeitsvolumen ist in den letzten Jahren nicht entsprechend gestiegen wie die Zahl der Arbeitsplätze im internationalen Vergleich.
Also die Arbeitskosten sind so hoch bei uns.
Die Arbeitskosten waren schon immer hoch und gute Löhne für gute Arbeit ist auch richtig. Aber wenn in Deutschland die Arbeitskosten überaus hoch sind, die Energiekosten höher als in anderen Ländern, die Steuer höher als in anderen Ländern und die Bürokratie noch erdrückender, dann ist es halt ein bisschen viel.
Dann wäre das aber doch, das ist ja, was ganz viele schon seit Jahren eben auch sagen, Frau Quadbeck, dann wäre das doch ein Punkt, wo man sagen könnte, da kann die Politik doch ansetzen.
Ja, theoretisch hätte die Politik auch schon viel früher ansetzen müssen, beispielsweise bei den Lohnnebenkosten. Also es ist ja auch so, dass gerade die Kosten für die Sozialkassen aus den Rudern laufen. Die Rentenreform, die die Bundesregierung jetzt auf den Weg bringt, die wird vor allen Dingen zu höheren Beiträgen führen, weil sie eben das Rentenniveau für die Älteren stabilisiert und die Arbeitnehmer müssen es zahlen. Wir haben gehört, die Alarmrufe von Krankenkassen und Pflegekassen, da gehen nächstes Jahr die Beiträge überall hoch. Und es gibt in der Volkswirtschaft so eine magische Grenze. Da sagt man, die Lohnnebenkosten sollten 40% nicht überschreiten. Das ist jetzt schon der Fall. Und das wird noch mal richtig hochgehen. Und man hätte viel früher ansetzen müssen, bei den Sozialkassen mehr Effizienzen zu heben, zu sanieren. Das ist eben leider auch versäumt worden. Da ist man sehenden Auges reingegangen.
Okay, aber wo könnte denn jetzt, Herr Esmer, die Politik oder was wäre sinnvoll? Kann die Ampel da überhaupt noch was machen? Also wenn man jetzt sagt, die sitzen und schaffen es noch nicht mal, sich da zusammenzusetzen. Also geht es überhaupt noch oder ist es jetzt ja eben diese Bankrotterklärung?
Ich denke schon, dass man da schon noch was machen kann. Also es geht jetzt ja immer sehr stark um die Energiekosten. Kanzler Scholz hat ja zum Beispiel einen Bundeszuschuss bei den Netzentgelten. Die haben sich praktisch verdoppelt und das belastet die Unternehmen, gerade die energieintensive Industrie enorm. Da könnte man natürlich etwas machen. Also man kann natürlich auch wieder überlegen, ob man nochmal eine E-Auto-Kaufprämie einführt und andere Dinge. Das Problem ist aber, dass man ja im Prinzip seit dem letzten Jahr, seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dieser Defensive nicht mehr herauskommt. Seitdem hat man die Haushaltsprobleme, weil halt eben die Umwidmung von Corona-Geldern in den Klima- und Transformationsfonds kassiert worden ist. Da waren 60 Milliarden weg. Und das ist einfach dieses Problem, dass die Ampel ja am Anfang immer sehr, sehr viel mit Geld auch kaschieren konnte an ihren Problemen. Da hat jede Seite so ihre Wünsche erfüllt bekommen und man hatte das Geld noch. Und das ist jetzt einfach nicht mehr da. Und da zeigt sich, dass es keine Gemeinsamkeit gibt.
Aber auch wenn man das Geld hätte, wüsste man doch eigentlich gar nicht, in welche Richtung man will. Also Lindner sagt, es braucht eine klare Richtungsentscheidung, um zu bestimmen, in welche Richtung in der Wirtschafts- und Finanzpolitik dieses Landes gehen sollte. Ist das nicht das Hauptproblem?
Naja, wenn man das Geld hätte, dann könnte man sagen, die FDP bekommt eine Unternehmenssteuerreform. Das würde den Unternehmen auch schon sehr stark helfen. Vielleicht könnte man was machen in die Richtung, was Herr Habeck vorgeschlagen hat, mit einer Prämie für Unternehmen, die stärker in Deutschland investieren. Man könnte sicherlich auch mehr bei den Energiekosten machen, aber all das hat man jetzt halt nicht. Und ich zweifle auch daran, dass die Koalition noch die Kraft hat, sich da zu einigen auf irgendein Paket. Weil man landet ja immer wieder bei dem Thema Schuldenbremse. Herr Lindner sagt, da will er nicht ran und weiterhin auch nicht ran. Und in der SPD, das merkt man schon sehr stark, wächst enorm die Ungeduld auch mit dem Kanzler, dass er sich nicht gegen eine Partei durchsetzen kann, die im Moment noch bei 3-4% in Umfragen steht und eigentlich auch kein Interesse an Neuwahlen haben kann. Und ich glaube, diesen Konflikt werden wir in den nächsten Wochen noch stärker sehen. Ja.
Herr Fratscher, was würden Sie denn sagen? Ist das letztendlich ein SPD-FDP-Konflikt und Herr Habeck spielt da gar keine Rolle mehr, jetzt mehr, so wie man es heute gesehen hat? Geht es dann darum?
Ich denke, der Bundesfinanzminister Christian Lindner hat recht. Das ist eine Richtungsentscheidung der Wirtschaftspolitik. Was man im Augenblick bisher gemacht hat, ist eine sehr starke Klientelpolitik. Also die Idee, Subventionen einigen wenigen Unternehmen, Branchen, Energiepreisunterstützung, auch Diskussion um E-Prämie, das würde ja nur einigen wenigen helfen. Aber letztlich brauchen ja alle Unternehmen bessere Rahmenbedingungen. Wenn wir uns überlegen, wo sitzen denn die meisten Beschäftigten? Die sind im mittelständischen und kleinen Unternehmen beschäftigt. Und aus ökonomischer Sicht halte ich eine Entlastung für alle Unternehmen für gegeben, also nicht nur für einige wenige. Wenn Sie einige wenige Unternehmen entlasten, die Energie günstiger machen, dann zahlen die anderen Unternehmen mehr. Ist ja klar.
Aber das heißt, der Ansatz des Kanzlers, einen Industriegipfel zu machen, war dann falsch? Also hatte Lindner damit recht?
Es ist total richtig, miteinander zu sprechen, Vertrauen aufzubauen. Aber der Punkt ist, eine Entlastung für alle Unternehmen ist wichtig. Deshalb halte ich auch den Vorschlag vom Bundeswirtschaftsminister für klug, zu sagen, Steuersenkungen. Nicht, weil ich glaube, dass Steuersenkungen prinzipiell das beste Instrument sind. Aber wenn man überlegt, wir brauchen jetzt schnell eine Änderung, schnell einen Impuls. Klar, natürlich will man Bürokratie abbauen. Aber wenn man sich ehrlich macht, weiß man, dass das ist ein langer Prozess. Der braucht sehr lange, bis er wirkt. Mit Steuersenkungen für Unternehmen, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, können sie halt sofort den Menschen und Unternehmen Geld in die Tasche geben. Also wirklich einen Impuls setzen. Und das ist, was Deutschland, was die deutsche Wirtschaft im Augenblick braucht, einen wirklichen Impuls, sodass dort die Stimmung sich verändert, die Unternehmen wieder mehr investieren und auch die Bürgerinnen und Bürger mehr konsumieren.
Ja, da würde ich an der Stelle schon widersprechen wollen. Der Vorschlag von Habeck sieht ja vor, 10% quasi für alle. Ja,
also Investitionen, nur für die Investitionen wichtig.
Genau, ja. Investitionsbeihilfen. Während der Mittelstand heute bei Lindner ja gesagt hat, dass sie gar nicht unbedingt mehr Investitionshilfen brauchen, sondern sie wünschen sich eine ordentliche Infrastruktur, wenig Bürokratie, eine gute Digitalisierung.
Wie lange dauert das? Eine gute Infrastruktur. Ja, sie haben ja völlig recht, aber das können Sie ja nicht in ein oder zwei Jahren bewerkstelligen.
Dann hilft das ja auch nicht, jetzt wieder so viel Geld, ja, mit der Gießkanne über die ganzen Unternehmen in Deutschland zu verteilen. Also ja, kriselnden Branchen oder Branchen, die besonders schwer dastehen oder wo auch besonders viele Arbeitsplätze dranhängen, das kann ich immer verstehen, dass der Staat da intervenieren muss oder möchte. Aber ansonsten, könnte man doch mal so genauso radikal, wie man Geld verteilt, vielleicht radikal ein paar bürokratische Hürden abbauen, damit die Unternehmen aber einfach agieren können.
Da könnte man ja schon einiges machen. Also da müsste man heran, da würde man den Unternehmen ja wirklich...
Bei Abgaben müsste man was machen, das wäre auch sozial.
Alfred, Sie schütteln auch heftig den Kopf.
Ja, also man kann beides verbinden. Ich wehre mich immer dagegen, dass der Staat behauptet, er wisse alles besser und dass er für alle im Grunde die Rahmenbedingungen verschlechtert hat, für alle. Er nimmt allen die Luft zum Atmen, auch durch Bürokratie, durch hohe Abgaben, durch viele Vorgaben, was die alles zu tun haben. Und wenn dann die Wirtschaft anfängt zu röcheln, dann kommt der Staat zu einzelnen Unternehmen und sagt, hier kriegt ihr eine Vitaminspritze ins Gesäß. Und das hilft nicht. Da bin ich ganz bei Herrn Fratscher. Wir brauchen Dinge, die allen Unternehmen helfen, vom Mittelstand bis zu den Großen. Und das Einfachste, was funktioniert, ist, wenn Sie allen Unternehmen sagen, wir senken die Steuerbelastung um 2 Prozentpunkte, um jetzt nur irgendeine Zahl zu nennen, nageln Sie mich nicht drauf fest, dann ist das keine neue Bürokratie, sondern das ist sofort und auf Knopfdruck ist das änderbar. Wenn Sie mit Herrn Habeck kommen, da ist nicht alles schlecht an dem Vorschlag, dann haben Sie aber wieder Investitionsprämien, dann haben Sie wieder Mitnahmeeffekte, wieder Gestaltung, wieder Bewilligung, wieder Bürokratie, wieder Kontrolle.
Aber insofern, es gibt ja, wenn man jetzt 2%, das ist ja dann doch die Gießkanne sozusagen, und es gibt Unternehmen, die brauchen das mehr.
Unternehmen wissen selbst am besten, wo sie ihr Geld anlegen, und Bürger wissen selbst am besten, was sie mit ihrem Geld machen, wenn sie mehr davon netto überbehalten. Ob sie konsumieren wollen, ob sie ein Haus sich dann leisten können oder ob sie anderes machen können. Die Leute wissen das selbst am besten. Also das Verständnis zu sagen, diejenigen, die die Steuern zahlen und das Geld erwirtschaften, die wissen nicht, was sie damit anfangen. Und wenn man denen etwas mehr lässt und etwas mehr Luft zum Atmen lässt, das sei Gießkanne, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht.
Ja, weil man dann alle dann gleich behandelt, das meinte ich. Man schaut ja dann nicht auf bestimmte kriselnde Unternehmen oder sowas.
Ja, natürlich, aber man kann doch nicht die kriselnden, die in der Vergangenheit schlecht gewirtschaftet haben, alle belohnen, indem die dann die Hilfen kriegen. Also deswegen planbare, vertrauenserweckende Rahmenbedingungen für Bürger und Unternehmen, bessere Rahmenbedingungen für alle und nicht den Vorteil für einige wenige, bei denen der Staat sagt, die sind besonders transformativ, divers, Vogue, gut oder sonst irgendwas. Das kann der Staat überhaupt nicht beurteilen. Und Herr Schularik aus dem Kieler Institut hat ja zu Recht gesagt, der Staat weiß nicht, was die guten Unternehmen sind, aber die schlechten finden auf jeden Fall den Staat. Die greifen nämlich dann die Subventionen ab.
Aber dann machen wir es mal konkret jetzt bei VW. Was sollte dann der Staat da jetzt tun? Also sollte es jetzt eine Prämie geben, zum Beispiel für E-Autos oder all das? Wäre das jetzt eine gute Hilfe für ein Unternehmen, das ja doch auch eine große Marktkraft hat?
Nein, es sollte keine E-Prämie geben, weil das letztlich zu Mitnahmeeffekten führt. Das hilft ja Volkswagen nicht, die technologische Transformation zur E-Mobilität schneller zu machen oder kostengünstiger zu werden. Das sind ja die zwei großen Probleme von VW, abgesehen von der viel zu hohen Abhängigkeit von China. Das muss man selber korrigieren. Das Beste, was die Politik machen kann, ist, sich aus den unternehmerischen Entscheidungen rauszuhalten. Also meiner Ansicht nach, was in diesem Diskurs im Augenblick falsch läuft, ist, dass man suggeriert, man könne alle Arbeitsplätze erhalten, man könnte den Status quo zementieren. Klar, natürlich ist das wünschenswert. Das sind hervorragende Jobs, gut bezahlt. Volkswagen ist unglaublich innovatives, erfolgreiches Unternehmen über 80 Jahre hinweg. Aber die Wahl ist doch, will man jetzt alle Jobs zementieren und dann Gefahr laufen, dass man in 5 oder 10 Jahren dasteht und sagt, es sind nicht mehr 20 oder 30.000 Menschen, die entlassen werden müssen, sondern vielleicht 200.000 oder 300.000. Das ist doch die Wahl. Und es ist besser, jetzt eine Konsolidierung zu machen, also eine kleinere Anpassung, und damit die 85-90% der Beschäftigten, die da sind, zukunftsfähig zu machen, als mittelfristig alle zu riskieren. Und das muss wirklich das Unternehmen entscheiden. Der Staat kann gute Rahmenbedingungen setzen, er sollte steuerlich entlasten, er sollte sicherstellen, dass Märkte offen bleiben, er sollte mit China verhandeln, aber er sollte sich nicht in unternehmerischen Entscheidungen einmischen. Das ist kontraproduktiv und gefährlich.
Man müsste vielleicht eine Sache zur Ehrenrettung von VW sagen, an der Stelle, was die E-Auto-Prämie angeht. Die ist ja ziemlich abrupt im vergangenen Jahr, als das Verfassungsgerichtsurteil kam, dass der Haushalt anders aufgestellt werden muss. Da ist diese Prämie abgeschafft worden. Und was die Unternehmen schon brauchen, ist Planungssicherheit. Und wenn ein Staat eben so rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln macht mit den Unternehmen, das hat natürlich jetzt nochmal in dieser sowieso krisenhaften und von VW teilweise natürlich hausgemachten Krise nochmal richtig den Schub gegeben, dass jetzt die Situation da ist, wie sie da ist.
Aber das ist ja auch ein Grundproblem der Ampel. Da haben wir ganz, ganz viele Beispiele. Bei der E-Auto-Prämie eingeführt, abgeschafft. Zuschuss zu den Netzentgelten eingeführt, wieder abgeschafft. Dann haben wir es erlebt, jetzt Lieferkettengesetz. Unheimlich viel Zusatzbürokratie für die Unternehmen. Da sagt jetzt der Kanzler beim Arbeitgebertag, das kann weg. So, und das schafft einfach kein Vertrauen. Und da haben wir ganz, ganz viele Beispiele. Beim Heizungsgesetz auch erst so angefangen, dann gesagt, nee, alles falsch, jetzt müssen wir die soziale Absicherung da viel stärker reinbringen und auch viel stärker mit Förderprogrammen unterfüttern. Und das ist, glaube ich, ein Kernproblem dieser Koalition, dass es ganz oft so gekommen ist, dass man halt eben etwas eingeführt hat, dann wieder weg und so weiter. Und das ist eben die fehlende Planungssicherheit und das schürt einfach das Misstrauen auch.
Das wäre ja vielleicht dann jetzt auch die Stunde der Opposition, um mit anderen Ideen auf den Plan zu kommen. Herr Eifert, was würden Sie sich da wünschen? Oder wo sagen Sie, wie könnte die Opposition da auch einen Punkt machen jetzt?
Die Opposition wird programmatisch sich natürlich entsprechend abheben und wird, denke ich, vor allem auf das Thema Vertrauen und Planungssicherheit abzielen. Und es bestreitet ja niemand, dass in den Jahren vorher auch manches schiefgelaufen ist. Also was wir immer kritisieren als Stiftung Marktwirtschaft, ist, dass wir die letzte nach vorne gerichtete Reform in Deutschland, also die auf Zukunft, auf Wachstum, auf neue Chancen gerichtet war, diese letzten Reformen haben 2008 stattgefunden. Seitdem haben wir nur verteilt. Wir haben Rentenpakete beschlossen, Zusatzrenten beschlossen, Pflegeversicherung ausgeweitet Richtung Vollkasko. Wir haben nur verteilt. Insofern wird auch die Opposition nicht drum herumkommen, die jetzige parlamentarische Opposition. Wir haben ja auch eine Opposition in der Regierung. Aber die parlamentarische Opposition wird nicht drum herumkommen, entsprechende Alternativen da aufzustellen und auch zu sagen, wie sie dann Vertrauen erreichen will bei den Bürgern. Das Wichtige ist einfach, dass endlich eine Sicherheit da ist und Vertrauen für die Gestaltung der Zukunft da ist, dass die Leute wissen, was sie erwartet. Und dazu gehört auch, das ist, denke ich, auch ein Thema für die Opposition, dazu gehört auch den Bürokratieabbau, über den wir seit 50 Jahren schwadronieren, ohne jede Folge. Es geht immer weiter. Es wird immer schlimmer. Das bestätigt Ihnen ja jeder. Das ist ja nicht nur Stammtisch. Es gibt ja die konkreten Belege, auch Lieferkettengesetze schon genannt worden, vieles andere mehr. Dass wir diesen Bürokratieaufbau, der immer noch stattfindet, auch beenden. Ich sage es nur fürs Bundeskanzleramt. In 10 Jahren 271% Zuwachs an Planstellen. 271% in 10 Jahren, annähernd verdreifacht. Ich meine, und dem Land geht es nicht besser. Also insofern müssen wir diese Themen endlich angehen.
Das heißt, man braucht ja auch eine langfristige Strategie und wir brauchen eine Veränderung. Herr Fratscher, Sie haben mal gesagt im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass das Land vor einer Deindustrialisierung steht und haben gesagt, das ist ein notwendiger Prozess, der auch Chancen bietet. Jetzt sagen ja ganz viele, oh Gott, Deutschland wird deindustrialisiert und das ist ganz schlimm. Also warum sehen Sie was Positives darin?
Transformation heißt Veränderung. Die Transformation kommt bei neuen Technologien, digitalen Technologien. Und dass manche Industrieunternehmen verschwinden, das klingt hart, aber ist notwendig in der Marktwirtschaft, damit etwas Neues entstehen kann. Wir hatten in den 70er Jahren in Deutschland eine Textilindustrie, die fast komplett verschwunden ist. Wir hatten in den 80er Jahren eine Elektronikindustrie, wo viele noch gesagt haben, ach, was für tolle Telefunken, Grundig und so weiter, die sind auch fast verschwunden. Da war immer ein riesiger Aufschrei. Aber diese Branche und diese Arbeitsplätze sind durch bessere Unternehmen, erfolgreiche Unternehmen und Arbeitsplätze ersetzt worden. Und die Frage ist, was wollen wir eigentlich mit der Strategie in Deutschland haben? Wir wollen doch gute Arbeitsplätze erhalten und möglicherweise noch bessere, neue Arbeitsplätze schaffen. Und dafür heißt Transformation, dass gewisse Jobs wegfallen müssen, damit eben was Neues entstehen kann. Und das ist sehr kontraintuitiv, weil man sagt, keiner möchte gerne, dass Volkswagen Arbeitsplätze abbaut. Das ist ja völlig klar. Aber das ist nun mal überlebensnotwendig für Volkswagen, jetzt zu konsolidieren, Kosten zu senken, wieder wettbewerbsfähig zu werden und gleichzeitig das neue Unternehmen entstehen, junge Unternehmen entstehen, die neue Ideen haben. Das ist, was eine Wirtschaft erfolgreich macht. Das ist, was Deutschland über 70 Jahre erfolgreich macht.
Das ist aber schwer, natürlich den Mitarbeiterinnen von Volkswagen klarzumachen, wenn die sehen, dass die Menschen die Autos aus China kaufen und eben dann nicht hier.
Individuell ist es hart, aber wenn wir erfolgreich sein wollen.
In der Lausitz zum Beispiel, da passiert ja auch einiges, was positiv ist, wo auch Neuansiedlungen gelingen. Also das ist schon auch so. Gerade in Ostdeutschland haben wir es ja zuletzt auch gesehen.
Haben aber auch gesehen, dass es in Magdeburg das Intel jetzt dann doch nicht kommt.
Dafür ist immerhin Tesla gekommen, ist jetzt kein deutsches Unternehmen. Aber da sieht man natürlich, was durch Innovation auch geschafft werden kann. Und Deutschland muss natürlich auch aufpassen, dass man den Anschluss nicht verliert bei KI, bei anderen Sachen. Wir haben eigentlich nur noch einen Global Player im Moment. Das ist also jetzt jenseits der Industrie, das ist SAP.
Das heißt, wir sind da zu negativ unterwegs, Herr Alford auch?
Wir sind zu negativ unterwegs. Wir stellen immer zuerst die Bedenken raus, also bei KI, Datenschutz und viele andere Punkte, immer zuerst die Bedenken, immer zuerst, was nicht geht. Und wir haben natürlich das Problem, und darüber müssen wir auch reden im Land zwischen den Generationen, wir haben natürlich das Problem, dass wir eine alternde, auch relativ satte Gesellschaft sind, dass die Wählermehrheit über 55 Jahre alt ist, was ja nicht nur Folgen hat für die Politiker, die immer Rentenerhöhungen versprechen gerne, weil sie wieder gewählt werden wollen, sondern dass es auch Folgen hat, Skepsis gegenüber Neuem, gegenüber Innovation, Überbetonung des Status quo und der Besitzstandswahrung. Also neue Chancen nehmen wir in diesem Land nicht so wahr, wie wir es eigentlich müssten. Wir haben 70, 80 Jahre immer wieder, die Beispiele sind genannt worden, uns neu orientiert, neu aufgestellt. Wir haben gesagt, die Rohstoffe sind bei uns nicht im Boden, sondern in den Köpfen. Innovation,
deshalb
Patentanmeldungen.
Haben wir auch so unglaublich in Bildung investiert. Nee, haben wir eben nicht.
Alles zu Recht, alles zu Recht. Und wir haben nachgelassen. Wir haben auch als Bevölkerung nachgelassen. Wir sind weniger junge Köpfe, wir sind weniger, die sich in der Forschung entsprechend organisieren, rein schon an der Zahl. Und die Bereitschaft, Veränderungen zu akzeptieren, hat in diesem Land drastisch nachgelassen. Und so werden wir nicht weiterkommen. Also wenn wir alles nur so behalten wollen, wie es gerade ist, und wenn wir gleichzeitig weniger arbeiten wollen, auch bei VW wird ja die 32-Stunden-Woche bei vollem Lohn diskutiert. Ich bin mal gespannt, was davon noch übrig bleibt von solchen Wünschen. Wenn wir das alles so weitermachen wollen, dann werden wir als Standort nicht bestehen. Zumindest nicht mit dem Wohlstand, den wir gewohnt sind.
Und wer könnte diese Botschaft, die Ampel, um nochmal zu unserem Hauptthema zurückzukommen, Frau Quadweg, diese Botschaft überhaupt verkörpern? Also was Positives, eine Vision zu entwickeln, eine Strategie zu sagen, ja, eine Transformation, all das, geht das überhaupt noch? Oder wäre es besser, wenn die Ampel Insolvenz anmeldet?
Ja, die Ampel ist ja wirklich als politische Avantgarde angetreten. Ja, auf dem Koalitionsvertrag steht das hehre Wort von der Fortschrittskoalition. Und dann kam halt, okay, dann war die Corona-Krise noch nicht zu Ende, dann kam der Krieg, ja, es waren wirklich widrige Umstände, aber der Spirit, der ist sehr schnell verloren gegangen, schon in dem ersten halben Jahr, als sie die Krisenpolitik machen mussten. Und dann muss man sagen, dass die sich von Anfang an eigentlich ziemlich schnell gegenseitig auf den Keks gegangen sind. Es ist nie wirklich Vertrauen gewachsen. Und aus meiner Sicht, ja, die Ampel ist am Ende. Die Frage ist nur, ob sie überhaupt den Koalitionsbruch bewerkstelligen möchte. Es ginge ja nur, wenn Olaf Scholz am Ende im Bundestag die Vertrauensfrage stellte. Ich glaube, dass er das nicht so schnell tut, weil er ja immer noch hofft, dass er noch ein zweites Mal zum Bundeskanzler gewählt werden könnte, dass sich das wiederholt, was vor 4 Jahren der Fall war, dass er weit zurückliegt mit seiner SPD und am Ende noch aufholt, weil die Deutschen möglicherweise sagen, ihnen sei der Scholz lieber als der Merz. Und der Scholz weiß auch, wenn er morgen die Vertrauensfrage stellt, ist übermorgen der Merz Bundeskanzler. Und seine einzige Chance, Bundeskanzler zu bleiben, ist, das Ganze hinauszuzögern.
Ich neige nicht dazu, immer diesen Beteuerungen zu glauben, mit der Ampel-Fortschrittskoalition, und man sei daran gescheitert, an den äußeren Krisen. Natürlich steht der Krieg in der Ukraine nicht im Koalitionsvertrag. Das ist schon klar. Aber Frau Merkel und Herr Steinbrück haben ja auch in einer schwierigen Zeit, Finanzmarktkrise mit allen Auswirkungen, es geschafft, sich gemeinsam vor die Kamera zu stellen und irgendwo was zumindest schnell auf die Beine zu stellen. Wir haben einfach 3 verschiedene Regierungen. Die eine macht nur Transformation, die andere macht nur Geld verteilen, was sie als Sozialpolitik versteht, und die dritte macht, wie gesagt, Opposition. Also die haben nie zusammen agiert und immer die Erklärung, es seien die äußeren Umstände gewesen. Es ist der innere Wille, irgendwo was Gemeinsames zu gestalten, der fehlt. Es geht eigentlich nur um Besitzstandswahrung, und der Kitt, nämlich das Geld, ist mit dem Verfassungsgericht abhandengekommen. Und deswegen ist die Regierung eigentlich auch am Ende. Ich sehe die Gipfelei, die heute stattgefunden hat, wegen mir hätten auch die Grünen gern noch einen Gipfel machen können. Das sehe ich nur als Kommunikationsvorteil. Denn es wird ja immer gesagt in Berlin, es mangele nicht an Erkenntnis, sondern an Umsetzung. Das würde ich bestreiten. In der Breite der Bevölkerung ist der Zustand des Landes und der Wirtschaft noch nicht angekommen. Und da ist dann VW durchaus hilfreich. Und dann ist es auch hilfreich, wenn auf unterschiedlichen Gipfeln diese Themen mal angesprochen werden. Insofern kann es noch gerne viele Gipfel geben, aber wir wissen auch alle, dass nichts von dem, was auf diesen ganzen Gipfeln jetzt besprochen wird, dass da irgendwas umgesetzt werden kann. Da kommt nichts mehr.
Ja. Also ich würde jetzt gerne etwas zur Ehrenrettung der Ampel sagen, auch wenn ich mich hier vielleicht unbeliebt mache, aber ich glaube, dass das Jahr 2022 schon das stärkste Jahr der Ampelkoalition war, weil so viele Krisen auf einmal, eben der russische Angriffskrieg in der Ukraine, dann hatten wir die Gasversorgung, die umgestellt werden musste, dann gingen die Preise durch die Decke, da kamen dann die Strompreis- und die Gaspreisbremse. Also da hat man, finde ich, schon auf die Krisen sehr stark zusammen auch regiert. Da gab es schon auch irgendwie ein Kit, und man hat zusammengefunden.
Hat sogar die CDU auch mitgemacht bei der Zeitenwende.
Am Anfang genau, Zeitenwende, das gehört ja auch alles mit dazu. Also eben das ganze Thema Bundeswehr, äußere Sicherheit, innere Sicherheit. Und da hat man irgendwie schon noch zusammen agiert. Aber eben mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, da war dann eben der Kitt halt weg, weil eben auf einmal so viel Geld fehlte, dass man die ganzen Projekte nicht umsetzen konnte. Und was man natürlich dem Kanzler schon auch vorwerfen muss, er neigt nicht dazu, dem Volk reinen Wein einzuschenken. Er hat immer gesagt, es kommt ein grünes Wirtschaftswunder und das wird alles nichts kosten und alles wird gut und never walk alone und solche Phrasen, die dann halt kamen. Und die Bürger spüren das doch, dass es so nicht einfach ist, dass wir in einer wahrscheinlich historischen Krisenzeit leben.
Aber am meisten abgestraft werden ja eigentlich die Grünen dafür, gerade wenn es bei dem Thema Transformation ist oder jetzt bei der Diskussion um Volkswagen heißt es ja immer, ja seht ihr, wenn wir das Verbrenneraus nicht gäbe, ja, dann wäre es besser.
Wenn man den Umfragen misst, haben FDP und SPD am meisten verloren im Moment. Also wenn man es jetzt auch an dem Bundestagswahlergebnis von 21 misst, das muss man schon auch sagen. So. Aber da ist dann einfach eben auch das Vertrauen dann ein bisschen verloren gegangen. Und ich glaube, mehr rein Wein einzuschenken, statt immer zu sagen, das wird schon irgendwie und wir kriegen das halt hin und am Ende kriegt man es doch nicht hin. Das ist ja auch beim Haushalt. Wir erleben jetzt ja den dritten Anlauf in diesem Jahr, sich beim Haushalt zu einigen. Und ob das diesmal klappt, das werden wir sehen, weil die Lücke ist jetzt einfach größer geworden.
Ja, Herr Fratscher, was denken Sie, wird diese Ampel das nochmal schaffen, also ein positives Signal zu senden im Sinne von mehr Fortschritt wagen, wie es in der Koalition steht, also für die Wirtschaftspolitik und ganz konkret auch diesen Haushaltsstreit so, ja, so abzuwenden, dass man nachher da doch gemeinsam hinterstehen kann?
Die Lösungen liegen ja eigentlich auf der Hand. Und meine Sorge, auch ein bisschen im Widerspruch, ist, die Schwierigkeit im Augenblick ist, dass der öffentliche Diskurs doch sehr stark von Populismus geprägt ist. Populismus in vielerlei Hinsicht. Viele überbieten sich in dem Argument, wir können wieder zurück in die Vergangenheit gehen. Wir können, Verbrennungsmotor ist die Lösung, wir brauchen gar keine Veränderung. Und das macht es so schwierig, Veränderungen voranzubringen, wenn eben immer wieder versprochen wird, wir können wieder in die goldene 2000er Jahre zurück, 2010er Jahre, wo es einen Wirtschaftsboom gab und darin wollen wir wieder zurück. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit auch dieser Bundesregierung, mit ihren Reformen durchzukommen. Und für mich ist nochmal gerade die Ampel dafür verantwortlich, auch das Narrativ zu verändern. Wir reden nur über die Probleme, über die Schwächen. Deutschland steht doch nicht vor der ersten großen Krise. Vor 20 Jahren waren wir kranker Mann Europas. Wir hatten 2005 über 5 Millionen Arbeitslose, 12% Arbeitslosenquote. Es war viel dramatischer als heute. Und man sieht, dass man mit Reformen eben auch Veränderungen beiführen kann. Und sich zu fragen, was sind eigentlich unsere Stärken in Deutschland? Für mich ist das erstens sehr gute staatliche Institutionen, ein Rechtsstaat. Zweitens die Struktur der Wirtschaft mit vielen mittelständischen Unternehmen, die sehr flexibel sind. Und auch das Thema Solidarität. Und ich glaube, diese drei Stärken im Augenblick, die haben wir halt beiseite geschoben. Und auf die müssten wir uns fokussieren. Das sehe ich als die Aufgabe der Bundesregierung, wieder zu sagen, wir haben eine Verantwortung, die Bundesregierung hat eine Verantwortung, erstens mit einer Stimme zu sprechen und zweitens mit den gesellschaftlichen Gruppen, die an Bord zu bekommen, eben dieses Aber Narrativ wieder zu
Vorher zu haben Sie da die Hoffnung, dass Sie das noch schaffen mit einer Stimme. Also Frau Quadbeck, wird das noch funktionieren oder wäre es nicht wirklich sinnvoller zu sagen, wäre es für die Wirtschaftskrise, wäre es besser zur Beendigung oder zur Veränderung dieser Wirtschaftskrise, wenn es schnell Neuwahlen gäbe?
Ich glaube tatsächlich, dass das in dem Fall besser wäre, also dass man dann auch einen Neustart macht. Das Problem ist ja, dass auch die drei führenden Ampelmänner die alte Tugend verloren haben. Ja, erst das Land, dann die Partei, dann die Person. Man hat bei denen den Eindruck, erst die Person, dann die Partei, dann das Land. Also die sind in den Wahlkampf gestartet. Und Sie haben gerade das Wort von dem kranken Mann Europas genannt, der wir vor 20 Jahren waren. Und wir sind es ja in gewisser Weise wieder, der kranke Mann Europas, auch wenn unter anderem Voraussetzungen. Ja, wir haben ein großes strukturelles Problem und obendrein sind wir noch der schlecht gelaunte Mann Europas. Und das ist eben so dieses Problem, dass wir da nicht aus dem Quark kommen und dass die Gesellschaft das eigentlich, so wie Sie das auch gerade beschrieben haben, dass keiner mehr diesen Schritt in diesen Vorwärtsgang kommt. Und ich sehe die Kraft bei der Ampel gar nicht.
Und die Frage ist halt nur, wie es eben zu Ende gehen könnte. Das ist ja also ob man sich in einer Nachtsitzung dann nicht über den Haushalt final einigen kann, ob die FDP dann irgendwann sagt, wir gehen da raus, das ist ja dann das Interessante. Und dann müsste ja Scholz sowieso Vertrauensfrage. Stellen. Und zweimal ist ja schon eine Koalition am Haushalt in der bundesrepublikanischen Geschichte zerbrochen. Das war 66 die CDU-FDP-Koalition und die SPD-FDP-Koalition 1982.
Herr Eifert, worauf tippen Sie da? Also was denken Sie und wenn es jetzt Neuwahlen gäbe, was würde das verändern? Auch an der Stimmung im Land.
Also ich will da keine Prognosen wagen. Ich war 2016 sicher, dass Hillary Clinton gewinnt und dass die Briten gegen den Brexit stimmen. Und seitdem halte ich mich mit Prognosen etwas zurück. Sicher ist, dass aber Neuwahlen oder im Bundestag, jetzt wann immer sie kommen, wahrscheinlich eher beim regulären Termin, dass sie ein Stück weit eine Befreiung sein können. Denn es ist uns, glaube ich, allen klar, dass in der Ampel, es fehlt nicht mehr an Verbindendem, es fehlt nicht an gemeinsamen Willen, es fehlt an gemeinsamen Willen, da kommt nichts mehr. Also ist es ja, kann es nur gut sein, wenn was anderes kommt, was gestaltet und wenn man auch klarer und ehrlicher kommuniziert und in Krisensituationen, Herr Fratscher hat vorhin die Situation von vor 20 Jahren angesprochen, da waren alle vier Parteien, also die Schwarzen, die Grünen, die Roten und die Gelben der Mitte, waren alle in der Richtung unterwegs, die man heute als neoliberal abkanzelt. Und in den Folgejahren, als es dann wieder lief wirtschaftlich, haben sich alle vier ein Stück weit in Richtung Verteilung und Gemütlichkeit verabschiedet und Stillstand.
Und es gab noch keine extremeren Parteien.
Das alles war. Es ist heute auch schwieriger, weil die Babyboomer, die damals hungrig waren, jetzt kurz vor der Rente sind. Also es ist manches schwieriger geworden. Aber gleichwohl, wenn die Umstände schwierig sind und solche Diskussionen wie über VW tragen ja dazu bei, die Öffentlichkeit wachzurütteln. Wenn die Umstände schwieriger sind, steigt auch die Bereitschaft zur Veränderung. Und darüber müssen wir offen reden. Aber das fängt bei der Opposition
an. Und ehrlicher sein. Ja? Weil Sie haben ja eben gesagt, die Leute müssten mehr arbeiten. Das wäre wichtig. Also, ja. Und Sie haben gesagt, es ist eben so, dass wir Arbeitsplätze dann verlieren in diesen Bereichen. Aber das sind ja nun Botschaften, die kein Politiker gerne ausspricht.
Ja, aber die Leute wissen alle, dass das mit der Rente nicht funktionieren kann, dass ein paar wenige Junge über die heutigen Rentner und die Babyboomer finanzieren. Das wissen alle. Und deswegen ist es eigentlich ein Hohn, dass die Bundesregierung jetzt mit diesem Rentenpaket 2 wieder den unter 45-Jährigen sagt, ihr seid eigentlich dumm, wenn ihr im Land bleibt. Also insofern, wir müssen auch zwischen den Generationen diese Dinge diskutieren. Das traut sich da niemand ran im Moment. Aber wir müssen sie offener diskutieren. Und ich hoffe schon, dass bei der Bundestagswahl unter schwierigen wirtschaftlichen Umständen und bei erweitertem Bewusstsein es möglich sein wird, Dinge zu diskutieren, über die wir heute noch nicht diskutieren dürfen, auch bei der Rente.
Und viele sagen, Herr Fratscher sagt das auch, wenn wir dann doch die Schuldenbremse lockern und anders investieren, gerade in die Sachen, die wichtig sind, Infrastruktur und all das, dann lösen sich damit auch eine Menge Probleme für die Wirtschaft. Damit kommt man auch nicht durch, oder?
Ich erwarte, dass eine CDU, wenn Herr Merz Bundeskanzler würde, als allererstes die Schuldenbremse reformiert. Denn auch er weiß, Deutschland muss in die Zukunft investieren. Deutschland hat ein riesiges Problem im Bildungssystem, hat ein Riesenproblem bei der Infrastruktur, bei der Innovationsfähigkeit. Und deshalb eine neue Bundesregierung, das wird ein Neustart sein. Meine Befürchtung ist, und das ist die Erfahrung in Demokratien immer wieder, große Reformen kommen meistens erst dann zustande, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Also wenn die Krise so groß geworden ist, dass man gar keine andere Option hat. Das ist auch die Lehre von vor 20 Jahren.
Ist sie noch nicht groß genug?
Ich glaube, sie ist noch nicht groß genug. Sie ist es noch nicht angekommen, dass wirklich dramatische Veränderungen notwendig sind. Und ich meine damit nicht nur die Politik, ich meine damit auch die Unternehmen, ich meine damit auch die Zivilgesellschaft. Jeder schiebt die Verantwortung im Augenblick von sich. Und wenn nicht mehr Eigenverantwortung da ist, wenn nicht jeder sagt, ja, ich muss Verantwortung übernehmen für meine Fehler und Versäumnisse, dann wird es nicht funktionieren. Und ich befürchte, wir werden noch tiefer in die Krise reinschlittern müssen, bevor wirklich auch die Botschaft nicht nur bei der Politik, sondern auch bei den Unternehmen und bei vielen in der Zivilgesellschaft angekommen ist.
Ich glaube aber schon, dass spätestens nächstes Jahr der Druck so groß ist, dass es dann dazu kommen wird. Und ich glaube auch, dass die Union sehr schnell dabei sein wird, die Schuldenbremse zu reformieren. Aber auch da steuern wir in ein größeres Problem hinein, weil dazu braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag. Und es kann durchaus sein, dass AfD und BSW so stark werden, dass man diese Mehrheit nicht mehr hat. Also ne, da wird viel zu wenig, finde ich, drüber geredet. Und es wäre auch die Verantwortung eigentlich schon von Union und SPD jetzt schon irgendwie zu schauen, ob man das Problem nicht jetzt angeht. Weil das könnte dann nämlich zu spät sein. Und dann hat man eben nicht mehr die großen Spielräume und Möglichkeiten, da irgendwie gegenzusteuern.
Sie sagen, um Gottes Willen?
Um Gottes Willen. Also ich wundere mich immer, dass die Schuldenbremse an allem schuld sein soll. Also die gibt es jetzt schon eine ganze Weile.
Ja, schuld, und aber jetzt, es geht ja um eine Reform,
nicht um eine Abschaffung. Jetzt, wo sie greift und durchaus auch zur Disziplinierung zu Gewünschten beiträgt, jetzt ist sie an allem schuld, was schon seit langen Jahren, Herr Fratscher hat auch vor 10 Jahren schon zu Recht darauf hingewiesen, Infrastruktur, dass wir Nachholbedarf haben. Mhm. Den haben wir nach wie vor. Aber wir haben in diesem Jahr 1 Billion Euro an Steuereinnahmen in Bund, Ländern und Kommunen plus die Schulden, die zusätzlich mit Schuldenbremse aufgenommen werden. 51 Milliarden im Bundeshaushalt. Es ist wirklich eine ganze Menge Geld da. Und immer nur zu sagen, es ist die Schuldenbremse. Und ich wäre ja sogar noch bereit, mitzugehen und zu sagen, wenn ich sicher wäre und Herr Fratscher mir einen Mechanismus nennt, dass eine Änderung an der Schuldenbremse 1:1 in die Investitionen fließt, zum Beispiel in die Infrastruktur, ohne dass linke Tasche, rechte Tasche gleichzeitig aus dem allgemeinen Haushalt die entsprechenden Mittel zusammengestrichen werden, dann wäre ich ja auch noch dabei. Aber unsere Erfahrung ist in den 2010er Jahren, 2 von 3 Euros, die zusätzlich mobilisiert werden, landen bei Rentenerhöhungen und anderen gut gemeinten Dingen. Und das ist genau der Fehler.
Aber die FDP würde das ja eh nicht mitmachen. Nee,
die FDP würde das nicht mitmachen. Ich wäre auch für eine disziplinierte Öffnung der Schuldenbremse, also dass man sie natürlich grundsätzlich beibehält, dass man aber sagt, für Investitionen müssen mehr Schulden möglich sein. Und ganz klar, für konsumtive Staatsausgaben darf eine Lockerung der Schuldenbremse nicht eingesetzt werden. Das ist ja auch das Problem, was wir in den vergangenen 20 Jahren uns angehäuft haben. Und man muss schon auch sagen, also jetzt, wenn man nochmal auf die letzten 20 Jahre guckt, die Haushaltspolitik war so, wir waren sehr diszipliniert, was die schwarze Null angeht, aber zu viele Staatsausgaben, ja, Rentenpakete und dieses und jenes und zu wenig Investitionen in die Infrastruktur, die uns ja auch die Probleme von heute bescheren.
Ich erinnere mich an die Zeit, als Gerhard Schröder die Agenda 2010 einführte und es natürlich ganz viel Proteste gab, aber viele im Nachhinein sagten, das war genau das Richtige. Und das war die Zeit, wo es so viele Arbeitslose gab und wo es eben diese Reformen dann brauchte. Ja. Dazu braucht es aber auch Typen, die sowas durchsetzen können. Ist so jemand wie Schröder das gemacht hat, sehen Sie da irgendeinen in der Ampel oder der das sowas könnte und ist stimmt?
In der Ampel jetzt noch.
Nee, da gibt es
und ist das Frage.
Ja. Nee, diesen Typus gibt es im Moment nicht und das Problem ist, dass wir halt anders als Schröder damals, inzwischen populistische Parteien haben, die das so ein wenig übernehmen im Sinne von, wir sind eure schnellen Problemlöser. Der Schröder ist ja auch immer so als Problemlöser aufgetreten, ohne dass er Populist gewesen ist, aber er wusste schon, wie er die Leute bekommt. Und heute hat man eben diejenigen, die scheinbar einfachen Lösungen präsentieren und das ist für jemanden, sich dazwischen aufzustellen. Also Pistorius ist vielleicht noch so jemand, ja, ein Pragmatiker, einer, der eine klare Ansprache hat, der so ein bisschen kumpelig rüberkommt, am ehesten.
Also wäre das dann auch noch eine Lösung statt Neuwahlen?
Ich wollte noch einen Punkt, also weil Sie es ja auch angesprochen haben, man muss erst mit dem Rücken zur Wand stehen. Wir haben jetzt ja noch gar nicht darüber gesprochen, was passiert, wenn in den USA in einer Woche Donald Trump gewinnt. Dann werden wir noch mal über ganz andere Verteidigungsausgaben reden. Also die NATO sagt ja jetzt schon, dass nicht die 2% reichen, sondern dass man Richtung 3% gehen müsste. Und diese Debatte werden wir halt auch noch bekommen. Und das wird die Ampel, wenn sie dann durchhält, noch mal vor ganz neue Zerreißproben stellen.
Und wird Europa unter Druck setzen, eine Wahl Donald Trumps positiv ist, aber es würde Deutschland und Europa zwingen, endlich mehr gemeinsame Sache zu machen. Das wäre dringend notwendig, gerade für Deutschland im Wettbewerb gegenüber China und USA. Also so schlimm diese Option wirtschaftlich für Deutschland und Europa ist, es würde zwingen, dass Deutschland wieder mehr Verantwortung in Europa übernimmt, was es in den letzten 3 Jahren ehrlicherweise auch nicht gemacht hat.
Genau. Was erwarten Sie da, Herr Alfort, wenn, je nachdem wie die US-Wahlen ausgehen, welche Implikationen das dann noch hat, auch für unsere Wirtschaft?
Ist schwierig zu sagen, aber politisch erwarte ich in jedem Fall, dass auch nochmal klarer wird, nicht nur bei der Verteidigungspolitik, dass Politik eben Prioritätensetzung ist und dass man nicht alles machen kann. Und das würde ich mir auch im Moment wünschen. Wir haben jetzt einige bedauernswerte Entscheidungen von Investoren, die groß gefeiert wurden. Intel kommt nicht nach Magdeburg, in Saarland fällt was aus, in Schleswig-Holstein wird es wahrscheinlich auch nicht ankommen. Die Subventionen sind jetzt alle frei. Die sickern jetzt irgendwo zum Ausgleichen des Bundeshaushaltes weg. Statt dass man sagt, jetzt nehmen wir doch die 10 Milliarden, die wir für Magdeburg verplant hatten und machen das in die Infrastruktur und machen da mal einen kraftvollen Schritt voran. Also es ist genau wieder dieser Mechanismus, dass das dann alles irgendwo in den Haushalten versickert. So wäre es auch, wenn man jetzt verfrüht die Schuldenbremse löst, ohne da eine bessere Idee zu haben. Also insofern glaube ich, die Amerikaner, wenn sie denn tatsächlich für Trump votieren und das so ausgeht, werden uns in vielerlei Hinsicht auch wirtschaftlich zwingen, klare Farbe zu bekennen. Und wir werden auch wieder mehr leisten, also auch an die Bevölkerung gerichtet. Wir werden wieder mehr tun müssen. Und wir können uns auch sicherheitspolitisch dann weniger hinter den Amerikanern verstecken.
Sind wir gespannt. In einer Woche sind wir wahrscheinlich noch nicht schlauer, weil das wird noch ein bisschen dauern. Aber wir beobachten das natürlich. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion, Herr Fratscher, Herr Ismar Helfort und Frau Quadbeck. Morgen schauen wir noch mal auf den Osten. CDU und SPD im Dilemma. Bestimmt das BSW die Regierungen im Osten? Das fragen wir morgen. Wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind. Schönen Abend bei Phoenix. Jetzt geht's weiter mit Phoenix der Tag und Konstanze Abratzky. Bis dann. Tschüss.